Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin, also das ist jemand, der oder die vortäuscht, mehr zu sein, als sie ist. Ein praktizierender Arzt, der nie Medizin studiert hat, eine Millionärstochter, die in Wirklichkeit aus armen Verhältnissen stammt. Es gibt ja viele Beispiele für diese Lebenslaufdichtung. Eine besondere Form der Hochstapelei ist es, wenn nicht-jüdische Menschen sich eine jüdische Identität zulegen, nicht selten eine Opfergeschichte vorspiegeln. Ein Phänomen, das es viel häufiger gibt, als man glaubt und das vor allem in Deutschland auftritt. Woran liegt das? Warum finden Menschen es erstrebenswert, ihre Biografie als eine Opfergeschichte zu konstruieren? Das ist ein Thema heute. Wir schauen außerdem auf das Thema assistierter Suizid. Seitdem das Bundesverfassungsgericht den Strafrechtsparagrafen 217 im Frühjahr ja gekippt hat, wird die Debatte darüber wieder intensiv geführt. In diesen Minuten trifft sich der Deutsche Ethikrat zu einer öffentlichen Sitzung, um dieses Thema zu diskutieren. Und wir stellen Ihnen heute ein Drama vor, das in gewisser Weise diese heutige Sitzung des Ethikrats in fiktiver Weise vorwegnimmt. Wer vorgibt, etwas zu sein, was er oder sie nicht ist, dem fehlt in der Realität offenbar etwas. Aber was fehlt Menschen, die sich selbst als Opfer inszenieren, als Teil der Geschichte der Shoah oder als Teil einer Minderheit, die bis heute immer wieder angegriffen wird? Denn es geht denjenigen, die das tun, ja vor allem darum, um den Opferstatus und nicht etwa um die Religion, um das Judentum. Für eine Konversion zum Judentum gibt es ja Wege, die es einem bewusst nicht leicht machen, die daraus keine leichtfertige Entscheidung machen. Eine andere Frage ist dann noch, warum sind diese gefälschten Juden mit ihrer Fälschung teils über viele Jahre lang erfolgreich? Es gibt viele erfolgreiche Hochstaplerinnen und Hochstapler und ihnen allen ist eines gemeinsam, dass sie erfolgreich waren. Das lag und liegt auch daran, dass die Gesellschaft gerne bereit war, sich blenden zu lassen. Also die Frage, warum Menschen sich eine jüdische Identität in betrügerischer Weise zulegen, ist damit auch die Frage nach der Gesellschaft, in der sie das tun können. Jens Rosbach ist dem nachgegangen.
Ich bin gefoltert worden, ich bin missbraucht worden, ich bin vergewaltigt worden. Ich wurde ein menschlicher Sklave.
Moshe Peter Loth wurde im Konzentrationslager Stutthof geboren, in der Nähe von Danzig. So jedenfalls berichtete es der Holocaust-Überlebende, der in den USA lebt, über Jahrzehnte hinweg.
Sie haben Kinderexperimente mit uns gemacht. Sie haben uns Grippeviren oder Drogen injiziert. Wir wussten nicht, was es war. Aber heute habe ich am ganzen Körper Schmerzen. Und ich weiß nicht, warum.
Im vergangenen November sorgte der jüdische Zeitzeuge weltweit für Schlagzeilen. Im Hamburger Landgericht versöhnt sich der 76-jährige Nebenkläger mit einem angeklagten ehemaligen KZ-Aufseher. Zahlreiche Medien berichten über die bewegende Szene.
Moshe Peter Loth ist einer der Zeitzeugen, doch Rache ist seine Sache nicht.
Obwohl nach seiner Aussage ging der 76-Jährige auf den im Rollstuhl sitzenden Angeklagten zu und sagte, ich werde ihm vergeben.
Ich bekomme so Frieden, meinen Frieden.
Alles Lüge. Moshe Peter Loth ist kein Jude. Seine Mutter, eine Protestantin, war nur kurze Zeit im KZ, und zwar als sogenannte Reichsdeutsche in Erziehungshaft. Dies deckte der Spiegel im Dezember auf. Warum sich Menschen eine jüdische Scheinidentität zulegen, weiß der Berliner Psychiater Professor Hans Stoffels. Er hat rund 50 Hochstapler aller Couleur therapiert und Fachartikel darüber publiziert. Bei vielen Patienten entdeckte er schwere Kindheitsdefizite.
Sie haben keine Zuwendung bekommen, sie haben Eltern gehabt, die sich nicht um sie gekümmert haben. Sie mussten manchmal sogar ins Kinderheim gegeben werden. Also sie hatten sehr schmerzliche Kindheitserlebnisse. Und da zeigt sich eben bei diesen Hochstaplern, dass sie eine Fähigkeit dann entwickeln, mithilfe ihrer Fantasie in eine neue Identität zu fliehen, die eben sie anhebt in ihrem Selbstwertgefühl.
Doch warum suchen sich Hochstapler ausgerechnet eine jüdische Pseudo-Identität?
Ich sage häufig, dass die Rollen, die heute jemand erfindet, dass das ein Spiegelbild ist dessen, was in unserer Gesellschaft Anerkennung und Wertschätzung erfährt.
Ich denke, Sie haben plötzlich diesen Opferstatus,
fügt der Berliner Rabbiner Walter Rothschild hinzu.
Und es ist interessant, wie oft bestimmte Leute suchen eine gewisse Opferstatus und welche nicht. Keiner möchte unbedingt hier eine syrische Flüchtling aus dem Mittelmeer sein. Keiner möchte hier jemand, ich weiß nicht, aus Belarus oder den Balkanen sein. Aber Jude sein, das ist irgendwie, naja, sexy ist das Wort, das man denkt.
Der jüdische Seelsorger, der selbst mit einem Fake-Juden zu tun hatte, analysiert. In bestimmten Kreisen, bei vielen Medienmachern, Bildungsbürgern, Israel-Freunden oder Philosemiten könne man mit einer jüdischen Vita Eindruck schinden, vor allem mit einer Shoah-Geschichte.
Man ist irgendwie plötzlich etwas Exotisches. Oh, waren Sie auch dann ein Opfer oder ist Ihre Familie auch dann so, oh, du Arme, oh, kann ich dich umarmen, küssen, Geld schenken, was auch immer.
Rothschild, ein gebürtiger Brite, beobachtet, dass in der deutschen Bevölkerung mitunter Schuldgefühle von Generation zu Generation weitergegeben werden, teils auf neurotische Weise. So freuten sich Nichtjuden, wenn sie einen echten Juden treffen, den man irgendwie um Verzeihung bitten kann.
Beispiel: Ach, es tut mir so viel leid, was meine Großvater, deine Großvater angetan hat. Und irgendwie ist man dann auf eine moralische hohe Ebene.
Auf diese Weise werden die Betrüger, die angeblich jüdische Wurzeln haben, aufgewertet, bilanziert der Rabbiner.
Und das bedeutet, was auch immer man sagt, was auch immer man tut, kann man da sagen, na ja, ich bin Jude, ich darf das.
Walter Rothschild hat viele Jahre in Schleswig-Holstein gearbeitet. Hier lernte er Wolfgang Seibert kennen, der 15 Jahre lang als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde von Pinneberg gearbeitet hat. Seibert war gut vernetzt in der Lokalpolitik und klagte sogar über Morddrohungen.
Angst hat meine Familie gehabt, massiv, weil die gesagt haben, Mensch, du weißt ja gar nicht, was passiert, die können dich irgendwo einen Anschlag auf dich machen, was es haben mir viele Leute gesagt, dass die Gefahr ganz realistisch besteht.
Allerdings, auch Seibert ist kein Jude, auch er Sohn evangelischer Eltern. Nach seiner Enttarnung im Oktober 2018 musste der Pinneberger Gemeindechef, der mehrfach vorbestraft war wegen Betrugs und Unterschlagung, zurücktreten. Die prominenteste Hochstaplerin war wohl Marie-Sophie Hingst, die deutsche Bloggerin des Jahres 2017. Sie engagierte sich für türkische Dissidenten und textete von ihrer Wahlheimat Irland aus über ihre jüdischen Vorfahren sowie über Judenfeindschaft.
Also ich habe einen Text geschrieben über Walter Rathenau.
Berichtete Hingst etwa in einem Radiointerview über den jüdischen Reichsaußenminister, der 1922 ermordet wurde.
Da kamen sehr viele Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben, ja, irgendwie müssen wir über dieses Thema reden, wie das sich verhält mit dem Antisemitismus, dem Neuen, den Alten und dem, was Deutschland, aber auch was Judentum in Europa bedeutet.
Im Mai vergangenen Jahres wurde bekannt, die Protestantin hatte überhaupt keine jüdische Familiengeschichte und als der Spiegel ihr auf die Schliche kam, nahm sich Marie-Sophie Hinks das Leben. Ob angeblicher Holocaust-Überlebender, Gemeindechef oder Bloggerin, alle Pseudo-Juden konnten jahrelang öffentlich wirken. Professor Hans Stoffels, der einst die Psychiatrie der Berliner Schlossparkklinik geleitet hat, bilanziert.
Man muss sehen, dass das immer ein Zusammenhang ist zwischen dem, der schwindelt, und dem, der zuhört und der diese Schwindelgeschichten aus irgendeinem Grunde auch gerne glauben will. Es kommt da zu einem pathologischen Bündnis zwischen beiden und beide halten eben an der erfundenen Wirklichkeit fest.
Der Experte sieht nicht nur in deutschen Schuldgefühlen bzw. in einem Philosemitismus den Grund für die Gutgläubigkeit. Denn ein falscher Verdacht könne verletzen. Wer eine echte jüdische Opfergeschichte hinterfrage, laufe Gefahr, einen Betroffenen erneut zu traumatisieren.
Auch gibt es ja Holocaustleugner. Wir haben vielleicht auch Sorge, dass wir dann, wenn wir etwas kritisch hinterfragen, wir in die Nähe von solchen verleugnenden Menschen kommen. Und das hemmt uns vielleicht auch, die kritische Nachfrage zu pflegen.
Das Phänomen der Pseudo-Juden wird in Fachkreisen als Wilkomirski-Syndrom bezeichnet, in Anlehnung an den prominenten Schweizer Shoah-Überlebenden Benjamin Wilkomirski. Dieser hatte für seine KZ-Autobiografie Bruchstücke, die 1995 erschien, viel Beifall erhalten, wurde dann aber 3 Jahre später als Schwindler entlarvt. Und zwar von Daniel Ganzfried. Der jüdische Journalist aus der Schweiz schöpfte damals Verdacht, weil ihm der Stil von Wilkomirskis KZ-Buch merkwürdig erschien.
Es ist in einem weinerlichen Ton geschrieben, anklagend und gleichzeitig pathetisch. Zweitens versessen auf die Körpersäfte, die spritzen, wenn es brutal wird. In derselben Kadenz wie Pornofilme mehr oder weniger funktionieren. Ein Film, der vor allem auf Effekt aus ist. Und das widersprach allem, was ich von Überlebenden kenne, die sehr gesunde Menschen waren, unter Besitz ihres Menschenverstandes und nichts von dieser Weinerlichkeit und schon gar nichts vom Pathos so ist Erinnerung nicht beschaffen.
Auch in der DDR gab es Betrüger, die sich erfolgreich als Juden ausgaben, teilweise gedeckt vom Ministerium für Staatssicherheit. Wie Karin Mülius, die bis 1986 Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle war. Der Hallenser Historiker Frank Hirschinger deckte dies 2006 auf in seinem Buch Fälschung und Instrumentalisierung antifaschistischer Biografien.
Karin Mülius war eine Hochstaplerin, die nachweislich nicht von jüdischen Eltern abstammte und auch keine Überlebende des Holocaust war, wie sie immer behauptet hat. Man hat sie aber staatlicherseits auch durch die Hilfe des MFS in diesem Amt belassen, weil sie eine systemkonforme Politik betrieben hat und für die SED zuverlässig war.
Dass Pseudo-Juden so selten auffliegen, liegt oftmals auch an der jüdischen Gemeinschaft selbst. Walter Rothschild war bis 2015 als Landesrabbiner von Schleswig-Holstein auch für die Pinneberger Gemeinde zuständig. Bereits damals hörte er Gerüchte, dass Gemeindechef Wolfgang Seibert nicht ganz koscher, sprich kein Jude sein könnte.
Ich sage nur, wenn ich höre solche Sätze, dann gehen die Haare hoch auf meinen Nacken. Ich denke, hier ist etwas Schiefes, hier muss man fragen.
Mit Rothschilds Unterstützung meldete ein Pinneberger Gemeindemitglied den Verdacht an das religiöse Gericht der Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Doch wie E-Mails aus dieser Zeit belegen, wollte das Gericht keine Untersuchung einleiten. So wurde Hochstapler Seibert erst 3 Jahre später enttarnt vom Spiegel. Noch heute möchte die Rabbinerkonferenz dazu keine Stellung nehmen.
Keiner möchte zugeben, dass er würde betrogen von jemandem, dass er eingefallen ist.
Ähnlich resümiert Hans Stoffels. Wer Schwindler enttarne, so der Psychiater, könne nicht mit Unterstützung rechnen. Auch nicht in jüdischen Kreisen.
Wenn ich jemand anderem nachweise, du lügst, dann riskiere ich einen Konflikt. Der andere wird sich zur Wehr setzen, es wird publik werden, es wird zu Kontroversen kommen. Und wenn ich konfliktscheu bin, dann werde ich das nicht tun und werde es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen.
Warum erfinden Hochstapler eine jüdische Identität? Dieser Frage ist Jens Rosbach nachgegangen. Ende Februar hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ist hinfällig. Worum geht's da? In dem umstrittenen Strafrechtsparagraphen 217 wurde die sogenannte geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung verboten, geschäftsmäßig also auf Wiederholung angelegt. Das Bundesverfassungsgericht sah dadurch aber das Selbstbestimmungsrecht verletzt. Also die Politik will nochmal ran ans Gesetz und die Debatte darüber, die findet aber natürlich nicht nur im Bundestag statt. Während diese Sendung hier läuft, hat sich der Deutsche Ethikrat zu einer öffentlichen Sitzung zusammengefunden, um genau das zu tun, über das Thema Recht auf Selbsttötung zu diskutieren. Das Ganze kann öffentlich im Netz verfolgt werden. Der Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach hat diese Debatte bereits vorweggenommen, wenn auch in fiktiver Form. Sein aktuelles diskursives Theaterstück bzw. Hörspiel mit dem Titel Gott handelt von einer Sitzung des Ethikrates, in der über den assistierten Suizid debattiert wird. Andi Hörmann hat es sich für uns angehört, und zwar gemeinsam mit dem evangelischen Theologen und Professor für Ethik Anselm Rainer.
Mein Höreindruck ist zunächst mal, dass ich erstaunt war über die Langatmigkeit des Hörspiels, was aber natürlich auch damit zusammenhängt, dass es sehr detailgetreu die drei vertretenen Positionen nachbildet.
Und zwar die religiöse, die ethische sowie die juristische Position zum assistierten Suizid.
Und das Zweite, was ich doch interessant fand, dass im Unterschied zu Terror in diesem Falle der Autor in meinen Augen doch deutlich stärker steuernd eingreift und Sympathien erkennen lässt oder zumindest das nahelegt, wo die Sympathien sein könnten.
Auch Terror war ein Theaterstück von Ferdinand von Schirach, der schon mal als abgründiger Moralist bezeichnet wurde. Bei Terror, dem Stück, das auch verfilmt wurde, steht der Abschuss eines Passagierflugzeugs durch den Luftwaffenmajor Lars Koch zur Verhandlung. Jetzt in Gott steht die assistierte Beihilfe zur Selbsttötung quasi vor Gericht.
Sie fehlt mir. Sie fehlt mir, wenn ich aufwache, und sie fehlt mir, wenn ich einschlafe. Sie fehlt bei allem, was ich tue und bei allem, was ich sehe. Sie ist weg und ich bin noch da. Das ist nicht richtig.
In diesem Hörspiel war Richard Gärtner, ein fiktiver 78-jähriger Architekt, viele Jahrzehnte mit seiner Frau Elisabeth verheiratet und bittet nach ihrem Tod nun um Beihilfe zum Suizid.
Ich will, dass alle verstehen, dass es in Ordnung ist, dass ich sterben will. Ich will, dass man Menschen wie mir hilft. Ich will sterben. Und das ist nicht amoralisch, egoistisch oder krank.
Was sozusagen der Unterton der Fragen ist, ist doch relativ klar, in welche Richtung man geleitet werden soll.
Der Theologe Anselm Rainer, Inhaber des Lehrstuhls für systematische Theologie und Ethik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU in München, hat sich das Hörspiel angehört und ist als Theologe und Ethiker wenig überrascht, dass der inhaltliche Diskurs eine Tendenz zum Justizdrama hat. Beihilfe zum Suizid, ja oder nein? Am Ende von Ferdinand von Schirachs im Herbst 2020 erschienenen Theaterstück bzw. Hörspiel Gott sind es wir, die wir zuhören oder zuschauen, die für sich selbst entscheiden müssen.
Wem gehört unser Leben? Gehört es einem Gott? Gehört es dem Staat? Der Gesellschaft? Der Familie? Den Freunden? Oder gehört es nur uns selbst?
Oder wer kann darüber entscheiden? Darf ich über mein eigenes Leben bestimmen? Das ist ja eigentlich die Frage, die dann nochmal so zugespitzt wird.
Die rechtliche Frage, ob ein Arzt einem Menschen beim Selbstmord helfen darf, ist zwar geklärt. Die ethische Frage aber bleibt. Sie lautet, soll ein Arzt einem Menschen dabei helfen? Über sie wollen wir heute sprechen.
Suizid.
Entschuldigung, wie bitte?
Wir sollten Suizid sagen, nicht Selbstmord. Sich selbst zu töten ist kein Mord.
Was in dem zweistündigen Hörspiel Gott mit einer sprachlichen Differenzierung anfängt, entspinnt sich als ein perfides Netz aus Argumenten und Gegenargumenten im Stil eines Justizdramas.
Jetzt hören wir Herrn Professor Sperling. Bitte könnten Sie nach vorne kommen.
Der medizinische Sachverständige Sperling lehnt als Arzt die Beihilfe zum Suizid ab und verweist auf den hippokratischen Eid.
Warum, Herr Professor Sperling, warum haben Sie nur so wenig Vertrauen zu Ihren Patienten? Warum glauben Sie, Sie dürfen sich für Gott halten?
Aber es geht. Die Frage ist.
Ja, ja, ja.
Ich habe auch keine weiteren Fragen mehr an den medizinischen Sachverständigen.
Ob und wie Sterbehilfe der Tod auf Verlangen zu rechtfertigen ist, das diskutiert in diesem Hörbuch ein Ethikrat aus Ärzten, Juristen und Theologen. Es entsteht ein moralphilosophischer Diskurs, der das ganze Dilemma vorführt, das einer solchen Entscheidung innewohnt. So liefern sich Bischof Thiel und Rechtsanwalt Biegler etwa ein harsches Wortgefecht. Juristische und theologische Logik prallen aufeinander. Für den evangelischen Theologen Anselm Rainer problematisch.
Wenn man so will, ist der Bischof, der ist eine Collage aus einem evangelischen und einem katholischen Bischof. Das ist, wenn ich jetzt als Theologe sprechen würde, macht es das ein bisschen billig oder ein bisschen einfach, weil er konfrontiert in dieser Szene, wo es um den biblischen Bezug geht, einen katholischen Bischof mit einer evangelischen Frage.
Schauen Sie, hier ist die Bibel.
Danke.
Wer hat dieses Buch geschrieben?
Menschen, die von Gottes Geist beseelt waren.
Nach Ihrer Religion, Herr Bischof Thiel, brachten diese Menschen also Gottes Gedanken zu Papier. Ist das richtig?
So kann man es sagen.
Werden in der Bibel Selbstmorde beschrieben?
Ja, aber ich weiß momentan nicht genau, wie oft. Lassen Sie mich nachdenken. Also Saul, sein Waffenträger, Judas Iskariot.
Es sind 10 Suizide. 9 im Alten Testament, 1 im Neuen Testament.
Das Grundgesetz, so die Grundthese dieses Hörspiels, betone den freien Willen des Menschen, wie dem von Herrn Gärtner, der um Beihilfe zum Suizid bittet. Die christliche Position spitzt Ferdinand von Schirach in seinem Drama Gott auf die Sentenz zu: Leben bedeutet Leiden.
Keine wahnsinnig gute Formulierung. Also Leben heißt vor allem auch Widerstand gegen das Leiden. Das soll zum Ausdruck bringen, dass natürlich auch die Erfahrung des Widerspenstigen, des Dunklen, dass das auch ein Teil unserer Lebenswirklichkeit ist. Und eine Welt, die das nicht anerkennen würde, dass es Leid gibt, wäre auch ganz entsetzlich, weil man dann permanent sich fragen müsste, wenn es einem gerade schlecht geht, was tue ich hier noch? Also das ist, glaube ich, gut getroffen, dass das schon auch ein Kernanliegen kirchlicher Verkündigung ist. Trotzdem ist so zuzuspitzen, halte ich für hochproblematisch.
Der Selbstmörder, der sich gegen das Leiden auflehnt, lehnt sich gegen den Sinn seines eigenen Lebens auf. Er verneint sich selbst und begreift nicht, wer und was er ist. Die moderne Gesellschaft glaubt, im Glück liege der Sinn des Lebens. Und nur der Mensch sei ganz frei, der auch über seinen Tod entscheidet. Aber das ist grundfalsch.
So die eindeutige Position des Bischofs, wie Ferdinand von Schirach sie skizziert. Und in der theologischen Realität, was ist der Status quo im Christentum zum assistierten Suizid?
Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, der Protestantismus ist vielstimmiger und er befindet sich gerade an dem Punkt auch nochmal in einem Prozess der Justierung seiner eigenen Position. Also ich denke, dass wir in eine Richtung gehen werden, die ähnlich ist zum Schwangerschaftsabbruch. Dass wir sagen, wir missbilligen die Tat, aber nicht die Täter, haben dafür durchaus Verständnis und respektieren auch, dass es Einzelfälle geben kann. Aber dass man auch sagt, man setzt irgend so etwas wie eine Beratungsinstanz, möglicherweise eine Beratungspflicht ein.
Zu dieser Differenzierung kommt es in Ferdinand von Schirachs Stück nicht. Aber differenziert ist es dennoch. Es lässt uns entscheiden. Und wir sind nach diesem Hörbuch schlauer, wissen besser, was wir selbst wollen.
Die heutige Sitzung des Ethikrates ist damit geschlossen.
Interessant ist, dass die Zustimmungsraten in der Bevölkerung zum assistierten Suizid wesentlich höher sind, als es dann tatsächlich bei Betroffenen der Fall ist. Es ist was anderes, ob man das, wie wir das in der Fachsprache sagen, aus der dritten Personenperspektive überlegt, also wenn man nicht direkt betroffen ist oder nur möglicherweise betroffen ist, oder aus der ersten Personenperspektive, wenn ich wirklich betroffen bin. Und interessanterweise ist es so, dass wenn die Menschen wirklich betroffen sind und sehr stark leiden, reicht es ihnen in aller Regel, sagen auch viele behandelnde Ärzte, zu wissen, dass es allenfalls die Möglichkeit gäbe.
Gott von Ferdinand von Schirach, als Hörspiel erschienen, dauert ca. 2 Stunden, kostet 18 Euro und Andi Hörmann hat es sich für uns angehört. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein und nach mir übernehmen jetzt die Kolleginnen vom Marktplatz. Und dort geht es heute um das Thema Sonnenenergie vom Dach. Mit Wärme heizen, mit Photovoltaik Strom beziehen. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.